Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Der Breitensport kommt ab Montag langsam wieder in Bewegung. Stufenweise Lockerungen lassen Sport zu zweit, aber auch in Gruppen wieder zu, wenn denn die Rahmenbedingungen stimmen und die Infektionszahlen nicht wieder steigen. Darüber sprechen wir gleich mit dem Sportwissenschaftler Arne Güllich. Außerdem sind wir mit Kugelstoßerin Christina Schwanitz verabredet, die bei der Hallen-Europameisterschaft in Polen die Bronzemedaille gewinnen konnte. Und über Gold freute sich vor wenigen Minuten Stefan Horngacher, der Bundestrainer der Skispringer. Die haben gerade den Teamwettbewerb bei der WM in Oberstdorf gewonnen.
Ich bin halt echt stolz auf meine Jungs. Die sind halt gesprungen, richtig gut, keine Fehler gemacht. Jeder hat für die Sache gearbeitet. Es war ein riesengroßes Ziel von uns hier, die Goldmedaille zu holen im eigenen Land, in der Mannschaft. Danke ans gesamte Team und ja, jetzt können wir uns aber richtig freuen.
Zur WM-Goldmedaille der Skispringer gleich mehr im Verlauf der Sendung, in der es auch noch um Joan Coates geht, den Macher der wohl erfolgreichen australischen Brisbane-Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele 2032. Das ist ja eine muntere Fußballpartie da in München. Inzwischen haben die Bayern den Anschlusstreffer erzielen können, dank Lewandowski, nachdem die Dortmunder bereits mit 2 Toren vorgelegt hatten, dank Erling Haaland. In der 2. und 9. Minute hatte er getroffen und das ist vielleicht sein Vorstellungsgespräch dann bei den Münchner Bayern. Mal sehen. Mit viel Geduld hat sich am Nachmittag RB Leipzig zumindest für ein paar Stunden an die Spitze der Bundesliga-Tabelle gespielt. Der später aber dennoch souveräne Erfolg beim SC Freiburg hält den Titelzweikampf mit dem FC Bayern München spannend. Julia Metzner berichtet.
Das war das nächste Ausrufezeichen von RB Leipzig im Meisterrennen. Beim 3:0-Erfolg in Freiburg ließ RB keinen Zweifel daran, in der Bundesliga weiter um die Meisterschaft mitspielen zu wollen. Nach einer ausgeglichenen halben Stunde erhöhte Leipzig den Druck, profitierte beim 1:0 von Nkunku von einem Fehler von Freiburgs Torwart Müller. Nach der Pause wurden die Gäste gegen kämpferische Freiburger immer druckvoller und extrem effizient. Sørloth in der 64. und der eingewechselte Forsberg in der 79. Minute sorgten für den 3:0 Endstand und den ersten Leipziger Sieg in Freiburg seit über 4 Jahren.
Seitdem Trainer Marco Rose seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hat, läuft es unrund bei Borussia Mönchengladbach. 5 Niederlagen in Serie, die heute gegen Leverkusen mitgezählt. Und die Hoffnung, auch in der nächsten Spielzeit wieder auf internationaler Bühne mitmischen zu können, schwindet immer mehr. Jan Wochner.
Die entscheidende Szene eine Viertelstunde vor dem Ende. Gladbachs Hannes Wolf verlor leichtfertig den Ball im Mittelfeld. Leverkusen konterte erfolgreich. Diabys Schuss wurde zunächst noch gehalten. Den Abpraller verwandelte Leverkusens Patrick Schick zum goldenen Tor des Tages. Das Spiel insgesamt auf einem schwachen Niveau. Beide Mannschaften wirkten verunsichert. Sehenswerte Spielzüge blieben Mangelware. Für Leverkusen ist der Sieg dennoch eine Befreiung. Gladbach dagegen rutscht immer tiefer in die Krise. Seit Trainer Marco Rose seinen Abschied angekündigt hat, hat die Borussia alle Spiele verloren.
Aber keineswegs ist das der Grund dafür, dass die Borussia hier so schlecht aufgespielt hat gegen Leverkusen, sagt der Trainer Marco Rose.
Ja, ich glaube schon, dass es in erster Linie vor allen Dingen an den Ergebnissen liegt, weil wir hier intern nochmal jeden Tag herkommen, sich so viele Dinge gar nicht geändert haben, weil wir so miteinander umgehen wie immer, weil die Stimmung im Training so ist wie immer.
Nach ihrem Pokal aus bei RB Leipzig haben sich die Wolfsburger Fußballer offenbar noch nicht wieder berappelt. Das VfL-Team von Trainer Oliver Glasner verliert auch bei der TSG 1899 Hoffenheim. Stefan Kersthold.
So ist das mit den Serien. Irgendwann gehen sie dann doch zu Ende. Zunächst war es aus Wolfsburger Sicht die ohne Gegentor. Nach dem 1:0 des Hoffenheimers Christoph Baumgartner war VfL-Keeper Kuhn Castells nach 674 Bundesliga-Minuten geschlagen. Und dann gab es sogar noch die erste Niederlage in der Rückrunde, weil im Duell der Torjäger, der Hoffenheimer André Kamaric, auf den zwischenzeitlichen Ausgleich von Wout Weghorst die passende Antwort hatte. 2:1 der Endstand. Die TSG verabschiedet sich damit ins gesicherte Tabellenfeld. Mittelfeld. Der VfL kassiert am 24. Spieltag die 3. Saisonniederlage.
2:1, das ist auch das Ergebnis, mit dem Hertha BSC den Stopp der eigenen Negativserie von 9 Spielen ohne Erfolg markiert. Diesen magischen Moment gegen Augsburg heute, wie Trainer Paul Dardai sagt, sah Jakob Rüger.
Hertha BSC kann doch noch gewinnen, aber das Spiel begann denkbar schlecht für die Berliner. Nach 2 Minuten traf Laszlo Benesch für Augsburg mit einem Direktschuss. Die Gäste ungemein effektiv und stabil und mit einem Pfostenkopfball von Florian Niederlechner in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang drängte Hertha auf den Ausgleich. Nach einer Stunde flankte Darida von rechts auf Piontek. Der traf per Kopf zum Ausgleich. Hertha wollte mehr. Augsburg verteidigte leidenschaftlich. Doch dann ging Luka Tuzar nach Foul von Mats Pedersen im Augsburger Strafraum zu Boden. Den Elfmeter verwandelte Dodi Lukebakio zur Führung. Augsburg kam nicht mehr zurück und so war der Jubel bei Hertha BSC groß über den 2:1 Heimerfolg gegen Augsburg.
Unter der Woche hatte Sportvorstand Freddy Bobic mit seiner Abschiedsankündigung zum Saisonende auch für mächtig Unruhe gesorgt, allerdings in Frankfurt. Die Eintracht fühlte sich da wohl überrumpelt. Der 49-Jährige wird mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Nächsten Mittwoch soll bei einer Sitzung des Aufsichtsrats Klarheit geschaffen werden. Heute jedenfalls gab es nur ein Remis gegen den VfB Stuttgart. Phil Hofmeister.
Für ein echtes Ausrufezeichen in Spiel 1 nach dem Bobic-Beben war es zu wenig, was die Eintracht gegen den starken Aufsteiger aus Stuttgart zeigte. Lange war es zwar ein intensives, aber seltsam chancenarmes Spiel, weil auch die Eintracht-Offensive trotz der Doppelspitze Silva-Jovic nicht richtig ins Rollen kam. Die Hütter-Elf ließ den Schwaben viele Räume und war zu wenig zwingend. Nach der Stuttgarter Führung durch Kalajdzic sorgte Frankfurts Bester Filip Kostic immerhin postwendend für den 1:1 Endstand. Auch wenn der Eintracht das Selbstverständnis der letzten Wochen gerade etwas abhanden kommt, bleiben die Hessen mittendrin in der Spitzengruppe der Bundesliga.
In Liga 2 hat sich der VfL Bochum im Spitzenduell bei der Spielvereinigung Greuther Fürth behauptet. Der Sieg heute ist ein weiterer großer Schritt zur Rückkehr in die Bundesliga. Martin Raspe.
Effektiv und abgeklärt holten die Bochumer mit dem 2:1 ihren 15. Saisonsieg. Die Führung erzielte Kapitän Lucia mit einem herrlichen Schlenzer ins Kreuzeck schon nach 7 Minuten. Und als Stach nach 19 Minuten den Ausgleich für Fürth erzielte, schien es, als könnte das Spiel kippen. Doch Bochum festigte sich in der zweiten Halbzeit, kam durch Schul per Foulelfmeter zur Führung und geriet anschließend nicht mehr in Gefahr. Fürth fand daraufhin kaum noch ins Spiel. Bochum zeigte seine Qualitäten auch in der Defensive. Der VfL kann so durchaus die erste Liga in seine ernsthaften Planungen einbeziehen.
Erzgebirge Aue erkämpft sich außerdem gegen Hannover 96 ein 1:1 Unentschieden und torlos trennen sich der Karlsruher SC und St. Pauli. Der einst so glorreiche FC Barcelona befindet sich in einer der schwersten Krisen seiner langen Geschichte. Schulden in Milliardenhöhe, Vereinsbosse in Untersuchungshaft, Niederlagen auf dem Rasen. Morgen wählen die Mitglieder des katalanischen Fußball-Weltclubs einen neuen Präsidenten. Zwei Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Ex-Präsident Bartomeu. Der eine steht für Tradition, der andere für einen Neuanfang. Aber bei beiden stellt sich auch für Konstantin Eckner die Frage, ob eine Wende überhaupt zu schaffen ist.
Més que un club, mehr als ein Club. So lautet das Credo des FC Barcelona. Der berühmte Verein aus der katalanischen Metropole verstand sich schon immer als etwas Besonderes. Und für viele Jahrzehnte entsprach das auch der Wahrheit. Während auf dem Rasen große Siege bejubelt wurden, wuchs Barça auch zu einem Symbol für das Autonomiestreben Kataloniens. Doch die Zeiten haben sich geändert. Nach den großen Erfolgen mit Trainer Pep Guardiola und Weltstar Lionel Messi begann der langsame Abstieg. Barcelona ist immer noch ein Top-Verein in Europa, aber gezeichnet von internen Querelen und einem immensen Schuldenberg. Rund 1,2 Milliarden Euro Verbindlichkeiten soll Barça haben, fast 2/3 davon kurzfristige. Zudem drohen nun nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der Steuererleichterungen für spanische Vereine als rechtswidrig ansieht, Nachzahlungen in Millionenhöhe.
Finanziell sind sie wahrscheinlich in einer schlechteren Verfassung als alle anderen europäischen Topclubs, aber sie müssen auf dem Feld wettbewerbsfähig bleiben, damit sie sicherstellen, dass die Lage nicht noch schlimmer wird. Folglich müssen sie Wege finden, um mehr Ausgaben zu tätigen. Es ist also wirklich kompliziert.
Sagt Sam Marston, Barcelona-Korrespondent des Sportsenders ESPN. Der sportliche wie auch wirtschaftliche Verfall nahm gerade unter Präsident Josep Maria Bartomeu seinen Lauf. Der umstrittene Bartomeu überwarf sich sogar mit Lionel Messi. Der mehrfach ausgezeichnete Weltfußballer wollte im vergangenen Sommer, nach 20 Jahren in Barcelona, seinen Abgang erzwingen. Als er schließlich nachgeben musste und bei Barça blieb, fand Messi keine netten Worte für die Vereinsführung.
Die Wahrheit ist, dass es seit langem keinen Plan gibt. Es werden nur Löcher gestopft, wenn gerade nötig.
Bartomeu musste mittlerweile zurücktreten, weil die Anschuldigungen gegen ihn und seine Geschäftspraktiken immer mehr an Brisanz gewannen. Über Jahre soll er Bilanzen geschönt und Ausgaben den Mitgliedern des Vereins verschwiegen haben. Der Barca-Anhänger Iso Martins beschreibt die aktuelle Situation so.
If I had to describe it,
Barcelona ist wie ein Auto mit großem Schaden. Der Motor läuft unrund und es ist mit Dellen übersät. Wir müssen das Auto reparieren. Die letzten Vorstände haben die Finanzen des Vereins ruiniert. Lange Zeit konnte es verheimlicht werden. Eine Vertuschung folgte auf die nächste. Anleihe folgte auf Anleihe, folgte auf Anleihe.
Anfang dieser Woche dann der große Knall. Bartomeu sowie Vertraute von ihm wurden von der katalanischen Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen. Sie werden beschuldigt, im letzten Jahr eine Agentur angeheuert zu haben, die in den sozialen Medien Hetzkampagnen gegen Persönlichkeiten wie Messi lancierte. Das Geld für diese Kampagnen soll aus den Kassen des Vereins gekommen sein. Dass die Verhaftung Bartomeus gerade in dieser Woche erfolgt, ist umso brisanter. Denn an diesem Sonntag wird ein neuer Clubpräsident gewählt. Zwei aussichtsreiche Kandidaten stehen sich dabei gegenüber: Joan Laporta und Victor Font. Laporta war bereits zwischen 2003 und 2010 Präsident des Vereins. In jener Zeit gewann Barca zweimal die Champions League. Laporta stehe für eine Rückkehr zu den guten, alten Zeiten, meint Rafael Hernandez, ein bekannter Unterstützer.
Die Menschen betrachten Laporta durch die Nostalgiebrille. Sein Gegenkandidat Font betont das häufig, um Laporta zu kritisieren. Aber die Menschen möchten, dass der FC Barcelona zu seinen goldenen Tagen zurückkehrt. In dem Moment, in dem Laporta auf dem Vereinsgelände auftaucht, wird es wieder etwas Ruhe geben. Er wird die Reputation und die Stabilität innerhalb des Vereins wiederherstellen.
Gegenspieler Font hingegen will neue Wege beschreiten, mehr Einnahmen durch digitale Kanäle generieren und notfalls auch die Ausgaben für die Mannschaft kürzen. Iso Martins ist einer seiner Fürsprecher.
Victor Font möchte den Club modernisieren. Wenn zum Beispiel wichtige Entscheidungen anstehen, wenn es um das neue Stadion oder die Trikots geht, dann sollen die Mitglieder mitbestimmen. Wenn man ein Mitglied ist, könnte man dann bei diesen Entscheidungen abstimmen. Mit Laporta wäre es mehr das traditionelle System, in dem der Präsident alles entscheidet.
And with Laporta it's more the traditional system where basically the president rules everything.
Die Stimmung im und um den Verein ist extrem aufgeladen. Martins berichtet davon, dass er bereits Morddrohungen erhalten habe, weil er sich öffentlich für Font ausspricht. Er gibt sich aber ohnehin keinen Illusionen hin, denn unabhängig davon, wer neuer Präsident wird, eine Sanierung des Vereins kommt einer fast unlösbaren Aufgabe gleich. Der FC Barcelona mag ein besonderer Club sein, aber aktuell steht er vor allem für eines: Chaos.
Der FC Barcelona wählt morgen einen neuen Präsidenten. Über das aktuelle Chaos beim katalonischen Fußballverein berichtete Konstantin Eckner. Halbzeit zwischen Bayern München und Borussia Dortmund 2:2. Wir warten auf den Halbzeitbericht, den liefern wir gleich nach. Zuvor aber zur Leichtathletik, denn zum Abschluss der Hallensaison sind die Leichtathleten derzeit bei den Europameisterschaften in Polen. Was da im Laufe dieses Abends noch an Finalentscheidungen ansteht, sagt Claudia Hogestrat.
Gut springen will Malaika Mihambo, immerhin Weltmeisterin im Weitsprung. Das klingt erstmal vorsichtig, allerdings wenn Mihambo gut springt, dann sollte es eine Medaille werden. Derzeit hat sie ein paar Probleme mit dem Anlauf. Mal ist er zu kurz, mal zu lang. Mihambo kann in der Halle um die 7 Meter springen. Nur geklappt hat das in diesem Winter bislang nicht. Klarer ist die Ansage von Sprinter Kevin Kranz. Ich bin nicht gekommen, um Zweiter oder Dritter zu werden. Ich will definitiv gewinnen, sagt der 22-Jährige, der über die 60 Meter als Europas Bester nach Polen gereist ist. Malaika Mihambo startet um 19.45 Uhr in den Wettkampf. Kevin Kranz ist um kurz vor 9 dran. Lust auf mehr hat heute in den Vorkämpfen Dreispringerin Nele Eckert-Noack gemacht. Sie zog mit Saisonbestleistung ins Finale ein. Ausgeschieden ist dagegen Torben Blech, der im Stabhochsprung eigentlich zu den Medaillenkandidaten zählte.
Ja, und die erste Medaille für den Deutschen Leichtathletikverband in Polen sicherte sich ja gestern Abend Kugelstoßerin Christina Schwanitz, die schon wieder zu Hause angekommen und jetzt hier kurz am Telefon ist. Guten Abend, Frau Schwanitz.
Einen wunderschönen guten Abend.
In diesen Pandemiezeiten reist man ja eigentlich nicht so gerne, aber sind Sie nun nach dem Gewinn der Bronzemedaille jetzt doch froh, in Polen an den Start gegangen zu sein?
Ja, natürlich. Also es ist grundsätzlich schön, dass wir Wettkämpfe machen durften. Und ich glaube, ich spreche im Namen von allen Sportlern, dass wir sehr glücklich sind, dass Polen sich da auch durchgesetzt hat und diese Veranstaltung auf jeden Fall sehr gut durchführt.
Wie haben Sie denn die Situation vor Ort erlebt? Wie waren die Hygienebedingungen bei dieser EM? Ja, immerhin in der Halle.
Ja, also ich kann nirgendwo meckern. Wir haben, ich war vorher in der Bubble, in einem Trainingslager, haben da mehrere Tests gemacht, dass da auch wirklich alles hygienisch einwandfrei ist. Dort wurde auch immer vorher schon geguckt. Auch im Hotel wurde alles desinfiziert und sauber gemacht mit Handschuhen und auch das Servicepersonal ständig hinterhergewischt und gemacht. Wir haben das Hotel nicht verlassen. Von daher konnte eigentlich, es konnte nichts passieren. Man kann sich nirgendwo was einsammeln. Also da braucht man sich überhaupt gar keine Sorgen machen.
Diese Pandemie als ständiger Begleiter, auch in der Vorbereitung auf einen Wettkampf und während des Turniers, hat das überhand genommen? Also hat sie das in irgendeiner Weise mental auch beeinflusst, anders als sonst?
Naja, es ist halt wesentlich anstrengender, in Anführungsstrichen, da man viel mehr weg von zu Hause ist, da wir versuchen, bei größeren Wettkämpfen in einem Trainingslager-Bubble zu sein. Das heißt, ich muss mindestens 1,5 Wochen weg von zu Hause sein und mich dann auf einen Wettkampf vorbereiten. Das macht es zumindest mal emotional etwas schwerer.
Wie wichtig war denn für Sie nach Ihrer Rückenverletzung die sportliche Bestätigung, der Erfolg jetzt in Polen?
Das war natürlich ein riesengroßes Ausrufezeichen, dass ich nach dem letzten Jahr, was ja nur wirklich mehr als schief ging, mit großen Rückenschmerzen und wie gesagt Bandscheibenvorfall mit sogar fast Handlähmung, dass das jetzt alles wieder ging und ich mich dann in dem letzten Versuch dann noch so retten konnte, das war natürlich phänomenal.
Und hat Ihre Nervenstärke unter Beweis gestellt?
Ja, es war ein toller Wettkampf. War das so, wie sich, glaube ich, ganz viele sich das auch wünschen bei einem Wettkampf, dass es bis zuletzt spannend ist und nicht anhand des Papieres dann schon feststeht, wer Gewinner ist oder wie der Wettkampf zu verlaufen hat.
Können Sie jetzt schon in der Nachbetrachtung festmachen, was den Ausschlag gegeben hat, dass Sie da so präsent waren im letzten Versuch und so erfolgreich?
Ja, grundsätzlich war das vor der Geburt der Kinder auch eine Stärke von mir, im letzten Versuch auch den Wettkampf noch drehen zu können. Mhm. Und ich muss sagen, emotional bin ich jetzt tatsächlich wieder wie vor der Schwangerschaft, da die Kinder jetzt so weit groß sind, dass die fast alles selbstständig machen können, dass sozusagen diese Mutterpflichten nicht mehr so benötigt werden mit Windeln und Füttern und allem Möglichen.
Zumal bei Zwillingen.
Ja, genau, zumal, ja, richtig, da hört man ja eigentlich nie auf. Und ich glaube, dass ich das jetzt wieder zeigen konnte, dass der letzte Versuch eben immer noch ja, den Wettkampf auch drehen kann und eben auch eine Medaille bringen kann, darauf bin ich unheimlich stolz.
Sie wollen sich ja bei den kommenden Diamond League Meetings auf die Sommerspiele in Tokio vorbereiten. Worauf wird es denn dabei in den nächsten Monaten besonders für Sie ankommen?
Wir werden jetzt wieder ganz viel in Trainingslager fahren, damit wir eben gar nicht erst die Chance haben, uns irgendwo anzustecken und da in Bubbles uns aufhalten. Und ja, ansonsten unser Training, wie wir das die letzten 12 Jahre im Team auch gemacht haben mit meinem Trainer und allen anderen, das so fortführen, wie wir vorher auch schon erfolgreich waren. Wie gesagt, wir sind halt jetzt wesentlich mehr und eigentlich schon länger weg.
Wenn am Ende der Olympischen Spiele in Tokio dann auch wieder eine Medaille für Sie stünde, würde das Ihre Sorgen, die Sie ja in der FAZ wegen der Infektionsgefahr, aber auch wegen der ungleichen Chancen und Vorbereitungsbedingungen der Athleten weltweit geäußert haben, auch wieder aufwiegen?
Naja, aufwiegen ist immer so ein Thema. Die Chancengleichheit verändert sich ja dadurch nicht. Natürlich ist eine Medaille immer ein Lob und ein Danke an meinen Trainer und auch an mich, dass wir das durchgezogen haben und dass wir dahinter stehen und zusammengehalten haben und alle anderen, die da mitwirken, unterstützt haben und auf dem Weg dahin auch waren. Aber das auch das Hygienekonzept hat ja, wie gesagt, Halle gezeigt, dass es auch in der Freiluft meiner Meinung nach sogar noch leichter geht. Aber da sind halt auch viel, viel mehr Menschen. Mhm. Also das ist so, ich meine, bei einer Hallen-EM können einfach nicht so viele wie jetzt nach Tokio reisen. Und wir Deutschen sind ja nur auch dann eine starke Mannschaft und die anderen Länder wollen ja auch alle. Ich meine, das ist ja trotzdem was Besonderes. Von daher weiß ich nicht, ob das für mich persönlich dann sicherlich schon. Aber im Verhältnis zu anderen, die jetzt zum Beispiel im Winter nicht trainieren konnten, stelle ich mir das schon schwer vor. Mhm.
Frau Schwan, jetzt kommenden Mittwoch wird IOC-Präsident Thomas Bach wiedergewählt. Was würden Sie ihm gerne für seine zweite Amtszeit mit auf den Weg geben?
Oh, ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, da begebe ich mich jetzt zu sehr auf Eis.
Inwiefern?
Naja, wie gesagt, es gibt ja nicht nur Befürworter, sondern natürlich auch Gegenstimmen, die meine Meinung überhaupt nicht verstehen können und auch meine Aussagen nicht verstehen können. Und da bin ich, glaube ich, einfach in der falschen Position.
Aber Sie können Ihre Meinung ja gut begründen. Ich verstehe dennoch Ihre Zurückhaltung. Würden Sie trotzdem sagen, was ist Ihre persönliche Meinung? Sollen die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr stattfinden?
Das ist halt altersbedingt. Und meinem Leistungssportleben bedingt wäre es natürlich schön, nach Tokio zu fahren. Erfahrungsbedingt wird das nie so werden, wie ich das kennenlernen durfte und was ich schon alles erleben durfte. Da bin ich tatsächlich sehr hin und her gerissen. Ich glaube, der Fairness halber, den Menschen, die vor allen Dingen auch Angst haben, was ich ja auch verstehen kann, ich meine, Corona ist ja kein Pappenspiel, ist nicht bloß ein Husten und ein Schnupfen, ne? Wäre ich dafür zu sagen, wir verschieben das einfach, dass es wieder in diese 4-Jahres-Periode reinfällt. Einfach dann jeweils dann Paris und alle anderen Spiele nach hinten. So hat Corona oder hat die Welt Zeit, mit Corona zu leben. Und dann geht das nicht mehr um Angst, sondern dann geht es tatsächlich wieder um den Sport.
Vielen Dank, Christina Schwanitz. Die Kugelstoßerin hat in Polen bei der Hallen-EM gerade Bronze gewonnen gestern Abend und hat klare Ziele für sich auf dem Weg nach Tokio und für Thomas Bach als IOC-Präsident. Weniger klare Worte. Vielen Dank für das Live-Gespräch und alles Gute.
Dankeschön.
Dann haben wir noch Fußball. Das darf ich nicht vergessen, das wollte ich noch nachreichen. Taufik Khalil hat gesehen, wie der FC Bayern München die Aufholjagd startete zum 2:2 gegen Borussia Dortmund.
Das ist ein Topspiel, das in den ersten 45 Minuten oder 47 Minuten, muss man sagen, auf jeden Fall seinem Namen gerecht geworden ist. 2:2 steht es zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Die Dortmunder in der 2. und 9. Minute zweimal durch Haaland schon 2:0 vorne. Dann kommen die Bayern aber zurück, die vorher schlecht verteidigt haben. Zweimal Lewandowski, einmal schön eingespielt von Sané und dann Lewandowski mit einem Elfmeter, Foul-Elfmeter, weil Kingsley Coman gefoult worden war. Die Bayern sind wieder im Spiel. Sie sind im Moment wieder auf dem Weg, die Tabellenführung sich zurückzuerobern. Das sah aber nicht immer so aus, weil da hinten zu fahrlässig verteidigt wird. Also, eine tolle erste Hälfte, 2:2 zwischen Bayern München und Borussia Dortmund.
Ja, Halbzeitpause, Zeit auch für uns zum Durchatmen. Der Breitensport steht seit Monaten still. Hallen sind geschlossen, Vereine und Verbände in der Warteschleife, die Mitglieder ohne Trainingsangebot. Welche Folgen hat der Bewegungsmangel im Lockdown? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns ab heute in einem Themenschwerpunkt. Dabei geht es im ersten Teil von Lea Löffler um die sogenannten Covid-Studien, die sich speziell mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche beschäftigen.
60 Minuten pro Tag. So lange sollten sich laut der Weltgesundheitsorganisation WHO Kinder und Jugendliche bewegen. Aber schon vor der Pandemie haben dieses Mindestmaß an Bewegungen immer weniger Kinder und Jugendliche erreicht. Auch wenn Sport im Verein nach wie vor eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen ist. Dann kam die Corona-Pandemie. Im ersten Lockdown liegt der Vereinssport brach. Auch der Schulsport findet nur per Video statt, wenn überhaupt. Trotz Einschränkungen hat es im Frühjahr 2020 einen überraschenden Bewegungstrend gegeben, den der Sportsoziologe Alexander Woll nicht erwartet hat.
Interessanterweise haben im ersten Lockdown die Kinder ihr Aktivitätsniveau sogar erhöht. Ihre Alltagsaktivitäten haben zugenommen, draußen spielen, Fahrradfahren, Laufen.
Die Kinder seien zurückgeworfen worden in eine Kindheit wie vor 30 bis 40 Jahren.
Die Renaissance der Straßenkindheit,
meint Woll, der seit mehr als 15 Jahren am Karlsruher Institut für Technologie die Fitness von Kindern untersucht. Generell wären aber eher Kinder in höheren Bildungsschichten diesem Trend gefolgt. Bewegungsmangel habe es hingegen eher bei Kindern in Städten gegeben.
Wir haben in unserer Studie beispielsweise festgestellt, dass natürlich der innerstädtische Ballungsraum in also Mehrfamilienhäusern, größeren, in sozialen Brennpunkten, auch diese Probleme des Bewegungsmangels sich deutlicher zeigen.
Ein weiteres Problem, Heranwachsende müssen eigenständiges Bewegen erst lernen, meint Sportmediziner Uwe Tektbur von der Medizinischen Hochschule Hannover. Während Corona ist auch das deutlich schwerer.
Es gibt eine große Diskrepanz zwischen denjenigen, die gelernt haben für sich, wie kann ich mich gesund bewegen und schon so eine gewisse intrinsische Motivation haben und denjenigen, die eben diesen Zugang bisher nicht hatten.
Im November folgt dann der 2. Lockdown. Wieder ist der Vereinssport verboten. Und die Renaissance der Straßenkindheit erstarrt in den kalten Temperaturen. Sportsoziologe Woll hat für den 2. Lockdown analysiert,
dass die Outdoor-Aktivität im Vergleich zum Sommer natürlich massiv zurückgegangen ist. Und dass auf der anderen Seite Online- und Digitalangebote weiter an Bedeutung gewonnen haben.
Von draußen nach drinnen, von der Straße vor den Bildschirm. Durch die fehlende Bewegung im Alltag rechnet Sportmediziner Uwe Tekpo fest damit, dass es mehr übergewichtige Kinder geben wird.
Die Menschen, die Homeoffice machen, die Menschen, die Homeschooling machen, denen fehlen automatisch 500 bis 1000 Kilokalorien jeden Tag. Und entweder isst man es weniger oder man nimmt zu.
Weitere Folgen von Bewegungsmangel können Kinder ihr Leben lang beeinflussen. Sportökonomen Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule Köln nennt nur einige, die er für die Alfred-Krupp-Stiftung beobachtet hat.
Natürlich gibt es viele chronische Erkrankungen, ob jetzt Rückenleiden oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankungen, die sich natürlich noch nicht im Kindes- und Jugendalter einstellen, sondern erst viel später. Aber die Verletzbarkeit steigt an.
Zusätzlich zum Bewegungsmangel leiden Kinder unter dem Mangel an sozialen Kontakten. Eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hat ermittelt, dass sich 71% der Kinder durch die Kontaktbeschränkungen belastet fühlen. Eine Isolation mit Folgen, erklärt Sportpsychologe Jens Kleinert von der Deutschen Sporthochschule Köln.
Letztlich ist es ja so, dass die soziale Interaktion somit der wichtigste Entwicklungstrieb ist, den Kinder haben. Also der Austausch mit den Gleichaltrigen, also mit den anderen Kindern oder den anderen Jugendlichen, ist extrem wichtig.
Und auch der Austausch mit Vorbildern und anderen Erziehungsinstanzen stellt einen wichtigen Teil der Entwicklung dar. Durch den ausbleibenden Vereinssport fällt dieser Vergleich weg.
Dann fehlt der Input, wenn man so will, an dem sich ein Kind reibt, wenn es sich weiterentwickelt. Also die Anforderungen auch von außen, das Neue.
Besonders bei kleineren Kindern, die in sensiblen Entwicklungsphasen stecken, erwartet der Psychologe durch die Corona-Pandemie eine langsamere Entwicklung. Für sie wäre es wichtig, Vereine und Schulen so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Lange Zeit hat die Politik dies verhindert, weil es auch in Sportvereinen zu Infektionen gekommen ist. Kiki Hasenpusch von der Deutschen Sportjugend hätte sich trotzdem ein anderes Vorgehen gewünscht.
Es gibt Sportstätten, die wirklich unter freiem Himmel sind. Und da hätten wir uns einfach gewünscht, dass der Sport eben als Teil der Lösung gesehen wird, nämlich auch als Gesundheitsförderung und Prävention.
Im November hatte die Deutsche Sportjugend daher einen 4-Stufen-Plan konzipiert. Kinder bis 12 Jahre hätten dabei auch bei hohen Inzidenzzahlen weiter Sport machen dürfen. Weitere Lockerungen hätte es je nach Infektionslage geben sollen. Inzwischen will die Politik erste Öffnungen im Sport umsetzen. Die Beschlüsse vom 3. März sehen vor, dass bei Inzidenzen von unter 100 bis zu 20 Kinder draußen in Gruppen Sport machen dürfen. Erst ab einer Inzidenz von unter 50 dürfen auch Kinder über 14 Jahren zum Sport zusammenkommen. Draußen, kontaktfrei und höchstens zu 10. Ob der Nachwuchs dann wieder in die Vereine strömen wird, wenn wieder mehr Sport möglich ist, weiß auch Sportökonom Christoph Breuer nicht. Es gäbe zwei Szenarien, wie sich der organisierte Sport entwickeln könnte. Im schlechteren Fall könnte es sein,
dass sich einige Kinder und Jugendliche entwöhnt haben vom Sportverein und dass sich die Vereine, aber auch Verbände und die Gesellschaft insgesamt anstrengen müssen, die Kinder und Jugendlichen wieder zu erreichen und sie zum Sport, aber auch in die Sportvereine zu bekommen.
Das andere Szenario ist deutlich positiver. Sportvereine könnten wie ein Magnet auf Kinder und Jugendliche wirken und den Durst nach sozialer Interaktion stillen. Die Wissenschaftlerinnen nehmen an, dass zumindest all jene, die vorher in Sportvereinen waren, liebend gern zurückkehren.
Ab nächsten Montag, also ab übermorgen, sind erste Lockerungen und kleine Perspektiven in Sicht und es gibt ein leises Aufatmen im Breitensport. Die getroffenen Beschlüsse von Bund und Ländern sehen einen Stufenplan für Öffnungen vor und der besagt im Wesentlichen, je niedriger und stabiler der sogenannte Inzidenzwert, desto mehr Sport kann getrieben werden. Eine genaue Auflistung dazu hat Khaled Naha auf unserer Webseite für Sie im Angebot deutschlandfunk.de/sport, weil es einfach zu viele Stufen gibt und auch noch Corona-Selbsttests dabei eine Rolle spielen. Professor Arne Güllich ist Sportwissenschaftler an der TU Kaiserslautern und forscht schwerpunktmäßig in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Schulsport. In der Mittagspause seines Blogseminars heute habe ich Arne Güllich zunächst gefragt, was er denn von dem Stufenplan hält, persönlich und auch aus Sicht des Sports.
Da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite vertrete ich die Sache des Sports und wünsche mir auch selbst, dass ich möglichst bald wieder mit meinen Sportkameraden zusammen aktiv werden kann. Auf der anderen Seite, ja, mehr Sport bedeutet mehr Begegnungen bedeutet mehr Infizierte bedeutet mehr Tote. Und ich weiß nicht, wie man das gegeneinander abwägen soll. Der Punkt ist ja, das gilt für den Sport, das gilt aber für alle anderen Bereiche auch. Ja. Diejenigen, die betroffen sind und diejenigen, die profitieren, sind ja nicht dieselben. Also wir erkaufen uns sozusagen Öffnungen, sei es Arbeit, sei es Sport, sei es Kultur, sei es Gastronomie und so weiter, mit Sterbenden. Also die starken Jungen profitieren und die Alten sterben. Und mir ist keine Schlüssel bewusst, wie man das gegeneinander aufrechnen sollte.
Es zeigt auch Ihre Überlegungen, wie volatil die ganze Lage ja zu bewerten ist. Wäre es da nicht vielleicht besser gewesen, weiter streng zu bleiben und lieber noch 3 Wochen alles runtergefahren zu lassen?
Ich sehe in dem Stufenplan aber auch große Vorteile. Also erstens mal für den Sport ist ja das Glas jetzt nicht mehr halb leer, sondern halb voll. Das ist meine Empfindung. Wir haben selbst untersucht mal, wie Sportverhalten auch während des ersten Lockdowns war. Und da haben wir festgestellt, das war allerdings jetzt nicht bei Jugendlichen, sondern jungen Erwachsenen, dass deren Sportengagement fast gleich geblieben ist. Sie haben es nur verändert, nicht? Aber in der Masse, in der Summe ist es annähernd gleich geblieben. Der Stufenplan, da sehe ich 2 große Vorteile. Erstens, es ist ein behutsames Vorgehen, mit immer wieder auch der Option, wieder zurückzuschalten. Und zweitens, jetzt haben wir endlich mal eine gute, klare Anreizstruktur. Also bisher mussten wir immer alle tapfer sein und wir wussten aber nicht, ob wir dafür belohnt werden irgendwann, wenn wir denn tapfer sind, kollektiv. Nicht? Und jetzt haben wir eine klare Vorgabe, ja, wenn die Inzidenzzahlen bleiben, dann werden wir auch belohnt, dann gibt es einen nächsten Öffnungsschritt. Das gilt ja auch für den Sport. Nicht? Da sehe ich große Vorteile drin, also erstens ein stufenweise Vorgehen, erstmal eine Freiluft. Wir wissen, in der Freiluft gibt es nur ganz wenige Infektionen. Gleichzeitig wissen wir, dass der Sport gut da drin ist, diszipliniert zu sein und gut zu organisieren. Und deshalb bin ich da auch zuversichtlich, dass da vieles gut klappen wird.
Viele Landessportbünde und auch der Deutsche Olympische Sportbund, für den Sie ja auch im Bereich Nachwuchs mal tätig waren, beklagen allerdings den Verlust von Mitgliedern und sogar einer kompletten Sportlergeneration. Denen geht es nicht schnell genug. Sehen Sie die Gefahren auch, die da benannt werden?
Der Sport, das ist ein solches Erfolgsmodell unserer Kultur. Sobald wir wieder von alleine gelassen werden, da wird der Sport auch wieder explodieren, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht gibt es sogar sowas wie eine Überschussreaktion, könnte ich mir auch vorstellen, dass, weil es jetzt eine Zeit lang untersagt gewesen ist, dass dadurch gerade für viele der Anreiz nochmal größer ist, überhaupt jetzt mit Sport zu beginnen, auch solche, die vielleicht vorher gar nicht so regelmäßig sportlich aktiv waren.
Es gibt allerdings noch einen Knackpunkt, das ist nämlich die im Moment fehlende Teststrategie. Es gibt ja einen Inzidenzwert zwischen 50 und 100, der dann sozusagen ab dem 22. März wieder kontaktfreien Indoor-Sport mit negativem Test ermöglicht oder auch den Kontaktsport draußen mit negativen Tests. Wer soll wann, wie, wen testen und wer soll das alles bezahlen?
Ich glaube, dass es bei den Vereinen gut aufgehoben ist. Ich sage Ihnen auch warum. Also erstens fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, wer sonst das tun könnte, wo es eben so reibungslos und so weiter funktioniert. Ja, die Vereine sind dezentral organisiert, die können das auf ihre Mitgliedschaft zuschneiden und so weiter. Und gleichzeitig ist das ja, also auch wenn man jetzt selbst bezahlen müsste, ist das ja gleichzeitig auch dann ein Anzeichen dafür, was uns selbst unser Sporttreiben wert ist.
Der SPD-Gesundheitspolitiker und Epidemiologe Karl Lauterbach beispielsweise fordert eine klare, abgestimmte Teststrategie und schlägt vor, 2-mal pro Woche in Schulen und Betrieben systematisch testen zu lassen. Dann könne man auch die Mutationen herunterdrängen. Und er sagt beispielsweise, dass ein negativer Test dann eben auch sozusagen die Eintrittskarte für die Freizeitsportler wäre zum Trainings- oder Spielbetrieb im Breitensport. Wäre das ein Ansatz, dem Sie folgen könnten?
Also ich bin kein Epidemiologe und auch kein Virologe. Da ist Herr Lauterbach der Experte. Wenn der Staat das leisten kann, dann werden viele andere davon entlastet, kann niemand was dagegen haben, wenn es dann in den Schulen gelingt oder in den Betrieben.
Aber überfordert man jetzt nicht die Vereine und Verbände mit diesen neuen Aufgaben, eben Hygienekonzepte umzusetzen, Kontrollfunktionen zu übernehmen, vielleicht sogar eine Teststation einzurichten? Das sind ja meistens die Zusatzaufgaben für Ehrenamtliche. Können die das überhaupt leisten?
Also die Vereine sind gut darin, zu organisieren und diszipliniert zu sein. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, vielleicht nicht jeder, aber fast alle Vereine werden gut darin sein, ausgefeilte Hygienekonzepte zu entwickeln, beziehungsweise haben sie ja zum größten Teil sowieso schon vom letzten Jahr sozusagen noch in der Schublade. Sportler sind diszipliniert, deshalb habe ich da auch großes Vertrauen drauf. Und nochmal, was die Belastung jetzt durch Testungsstrategien und so weiter anbetreffen könnte, die Vereine sind ihre Mitglieder. Wenn es den Mitgliedern das Sporttreiben so viel wert ist, dann werden sie es auch tun und auch schlimmstenfalls zahlen. Bin ich fest von überzeugt.
Herr Güllich, nun sind ja viele Seniorinnen und Senioren bereits geimpft worden. Das heißt, diese könnten doch eigentlich wieder zurück in den sportlichen Alltag und das Sportangebot wieder nutzen. Oder sehen Sie das anders?
Ja, guter Punkt. Also unsere Senioren, die haben natürlich jetzt die schwersten Zeiten hinter sich, in ihren großen Teils Heimen, in Isolation und so weiter. Teilweise dürfen sie nicht mehr Besuch bekommen. Denen würde man es natürlich ganz besonders wünschen und gönnen, dass sie wieder sportlich aktiv werden können. Auf der anderen Seite gibt es ja noch gewisse Unsicherheiten, inwieweit auch Geimpfte das Virus noch weitergeben können. Und da würden wir uns wünschen, dass wir dann möglichst bald die Klarheit haben. Und dann können auch Entscheidungen getroffen werden, ob die, die geimpft sind, auch dann ihre ursprünglichen Freiheitsrechte wieder gewährt bekommen.
Professor Arne Güllich war das, Sportwissenschaftler an der TU Kaiserslautern. Ausführlich diskutieren wir dieses Thema morgen auch in unserem Sportgespräch. Die Gäste von Marina Schweizer sind dann Christoph Niesen, Vorstandsmitglied des Landessportbundes NRW, und Peter Völker vom Verein TG Bornheim. In den letzten Tagen herrschte großer Frust bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf, dass am Ende der Wettbewerbe die schlechteste WM-Bilanz seit 1999 stehen würde, zeichnete sich sogar schon ab. Aber die Goldmedaille heute der Skispringer, die lässt hoffen. Edgar Endres.
Und wieder liegt alle Verantwortung bei Karl Geiger. Als letzter Springer sichert sich der Oberstdorfer WM-Gold im Teamspringen. Der Topspringer aus dem Allgäu schafft die Titelverteidigung auf seiner Anlage in einem emotionalen Wettkampf, vor allem für den gestern gestürzten Markus Eisenbichler.
Dass das Gold wird, ist einfach Wahnsinn. Ich kann es gar nicht glauben und ich mag die Medaille auch meinen Eltern widmen. Mama, Papa, was ihr für mich geleistet habt, danke.
Den Tränen nahe ist der Oberbayer schmerzgeplagt, doch 138,5 Meter im zweiten Durchgang legen die Basis für Gold für Pius Paschke, Severin Freund und Karl Geiger.
Ich habe schon richtig Bock auf den Wettkampf gehabt. Ich habe gedacht, das wird heute eine richtig geile Nummer und das wird auch eine enge Kiste. Und genauso kam es und jeder hat da echt einen super Job gemacht.
Die Geiger-Festspiele mit insgesamt 4 Medaillen sind damit perfekt. Österreich wird in einem Krimi Zweiter, Polen holt Bronze. Schon am Nachmittag erkämpfen sich die deutschen Kombinierer Platz 3 im Teamsprint. Und wieder ist ein schwacher Sprung auf der Schanze schuld. Fabian Riesle patzt da, dass es eben nur Platz 3 wird. Doch Erik Frenzels famoser Schlusssprint sichert diese Medaille, die für Fabian Riesle weit mehr ist.
Nach meiner dritten Runde hätte ich gedacht, dass es hinten und vorne nicht mehr reicht. Aber ja, wir haben dann das Herz in die Hand genommen. Und ja, der Effe mit dem sensationellen Finish heute, also ja, das fühlt sich an wie eine goldene Grad.
Gold holt Österreich vor Norwegen. Der Superstar der Veranstaltung ist schon jetzt Teres Johaug. Auch über 30 Kilometer läuft sie einsam zum vierten Titel mit unfassbaren 2,5 Minuten Vorsprung. Von den deutschen Frauen kommt nur Laura Gimmler als 10. passabel ins Ziel.
Und in den beiden Sprintrennen beim Weltcup in Novo Mesto haben die deutschen Biathletinnen die Top-3-Ränge knapp verpasst, während Arne Pfeiffer sich auf dem Bronzeplatz im Sprint noch behaupten konnte. Brisbane im australischen Staat Queensland wird wohl die Olympischen Sommerspiele 2032 ausrichten. Das ist so gut wie sicher, nachdem das Internationale Olympische Komitee sich festgelegt hat, mit Brisbane in vertiefende Gespräche zu gehen und alle anderen Bewerber, also auch die deutsche Rhein-Ruhr-Region, hinten anzustellen. Der Zeitpunkt dieser Ankündigung kam für viele überraschend, über 11 Jahre vor dem Event. Aber nächste Woche stehen Wahlen an. IOC-Präsident Thomas Bach möchte wiedergewählt werden. Eine sichere Perspektive in diesen unsicheren Zeiten kann hilfreich sein, aber möglicherweise ist dieses Zugeständnis auch eines speziell an John Coates. Den Präsidenten des Australischen Olympischen Komitees, der zugleich auch Chef des Internationalen Sportgerichtshofs CAS ist und auch sonst viele Rollen und Aufgaben innehat, die im sportpolitischen Netzwerken wichtig sind. Darüber spreche ich jetzt live mit dem Kollegen Andreas Stummer. Guten Morgen nach Australien.
Guten Morgen.
Herr Stummer, wie groß ist denn der Anteil von John Coates daran, dass die Sommerspiele 2032 jetzt allerhöchstwahrscheinlich nach Brisbane kommen?
Sein Anteil wäre so groß, dass wenn man wirklich Olympia in Brisbane abhält, dann könnte man das auch ruhig die John Coates-Spiele nennen. Also Anfang der 90er Jahre hat Coates schon versucht, Olympia nach Brisbane zu holen. So lange ist das schon her und er ist damals gescheitert. 1992 hat Barcelona die Spiele ausgerichtet. Jetzt, 30 Jahre später, ist Brisbane klarer Favorit, weil Coates ist der Olympia-Insider. Im Australischen Olympischen Komitee seit 1981, dann auch beim IOC. Er weiß, wie der Laden läuft. Er weiß, was vor den Kameras gesagt und im Hinterzimmer beschlossen wird. Und er hat sich wirklich geschickt, alle Änderungen, die das IOC in den letzten Jahren in Sachen Bewerbungen und die Vergabe von Austragungsorten in den letzten Jahren zugunsten Australiens zunutze gemacht, weil er selbst daran federführend mitgearbeitet hat. Das ist legitim, aber Kritiker sagen, man hätte auch genauso gut den Fuchs damit beauftragen können, den Hühnerstall zu bewachen.
Wie groß sind denn diese von Ihnen gerade angesprochenen evidenten Interessenskonflikte, die Coates von vielen Kritikern ja auch vorgehalten werden?
John Coates hat sehr viele Posten und er sitzt in noch mehr Gremien. Eines ist die sogenannte Zukunftskommission. Und darin wurde ja beschlossen, Sie haben es angesprochen, dass Bewerberstädte erst einen Dialog mit dem IOC führen müssen. Dann gibt es eine Empfehlung des IOC für einen Bewerber, dann spezifische Gespräche, letzte Verhandlungen. Und dann wird dieser eine Bewerber den IOC-Mitgliedern zur Wahl gestellt. Und genau das ist jetzt mit Brisbane passiert. Und die Mitbewerber sind erstmal außen vor. Coates hat diese Richtlinien mit ausgearbeitet und jetzt setzt er sie eben zum Vorteil Brisbanes um. Dann sitzt Coates im Tokio-Beratungsgremium, das also über W und 8 der schon einmal verschobenen Corona-Spiele mitentscheidet. Dort hat man gerade erst mit den Organisatoren fast 200 Millionen Euro am Budget der Spiele gespart. Und das alles ist sehr Thomas Bachner. Und dann ist Coates auch noch Chef des Internationalen Sportgerichtshofs. Wladimir Putin könnte neidisch werden. Das heißt, Coates ist Teil des Reformprozesses innerhalb des IOCs, hat aber im Fall von Brisbane wohl nicht die nötige Neutralität und den einen oder anderen Interessenskonflikt, auch wenn der Vergleich ein wenig hinkt. Im Börsendeutsch hieße das wohl Insider-Trading.
Über die Bewerbung an sich ist ja auch noch nicht viel bekannt, inhaltlich, aber Coates muss früh die politischen Entscheider auf seiner Seite gehabt haben und damit auch Thomas Bach beeindruckt haben. Wie geschickt ist er da denn vorgegangen?
Sehr geschickt, immer hinter den Kulissen, typisch John Coates. Er war auch schon die treibende Kraft im Hintergrund, dass Queensland die Commonwealth Games im Jahr 2018 bekommen hat und dann auch sehr erfolgreich ausgerichtet hat. Das war wie eine Aufwärmveranstaltung für eine spätere Olympia-Bewerbung von Brisbane in der gleichen Gegend. Wirtschaftlich war das damals kein Minusgeschäft und perfekt organisiert. Coates hat dabei auch die Staatsregierung von Queensland und Thomas Bach an Australiens lupenreine Olympia-Vergangenheit erinnert. Er hat gesagt, Melbourne 56, Sydney 2000, das waren olympische Spiele, die standen für erstklassige Anlagen, die nach den Spielen weiter genutzt werden, nicht zu Olympia-Ruinen werden. Das stand für sportbegeisterte Gastgeber, zufriedene Athleten, ein faires und fachkundiges Publikum. Und dann ist er zu den Politikern gegangen und hat gesagt, wir bekommen so viel PR, wir bekommen Aufschwung im Tourismus, dann hat er einen Rückhalt durch die Politik bekommen, noch gutes Wetter, sichere Spiele, das gefällt dem IOC. Und das hat Coates schon 2015 Thomas Bach schmackhaft gemacht, als er damals nämlich Australien besucht hat. Das IOC hatte gerade beschlossen, dass nicht mehr nur einzelne Städte, sondern ganze Regionen die Spiele ausrichten dürfen. Und was hat John Coates gemacht? Er hat Bach damals ein Dutzend Bürgermeister von entlang der Küste vorgestellt, die alle gesagt haben, ja, wir wollen die Spiele hier in der Gegend, nicht nur in Brisbane, auch hier oben und auch hier unten. Und das hat offensichtlich schon so viel Eindruck hinterlassen, bevor andere Bewerber überhaupt damals auf dem Radar waren.
Und ganz kurz noch, was sagt denn überhaupt die australische Bevölkerung zu der Perspektive?
Die kann es kaum erwarten. Australien ist das wohl sportverrückteste Land der Welt. Man treibt Sport, man geht ins Stadion, um zuzuschauen. Sport ist wirklich ein Volkssport und niemand hat die Stimmung während der Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000 vergessen. Das war ein 16-tägiges Sportfest und in Brisbane würde man Sydney zu gerne zeigen, dass man die angeblich besten Spiele aller Zeiten, Oton, Juan Antonio Samaranch damals noch toppen kann. Außerdem Formel 1 in Melbourne, gerade erst die Corona Australian Open im Tennis abgehalten, Olympia in Sydney, die Commonwealth Games in Queensland. Australien hat einen tadellosen Ruf, was das Ausrichten von Sportgroßveranstaltungen angeht. Mhm. Also sagt man sich im Land, warum nicht auch in Brisbane 2032?
Vielen Dank, das war live aus Australien der Kollege Andreas Stummer. Das klare Bekenntnis übrigens zu Brisbane kam gut eine Woche vor der angestrebten Wiederwahl von Thomas Bach als IOC-Präsident. Nächsten Mittwoch bei der 137. IOC-Sitzung möchte Bach seine zweite Amtszeit starten. Auf seine erste in den letzten 8 Jahren blickt Jessica Sturmberg zurück.
Damals, im September 2013 in Buenos Aires, als Thomas Bach im zweiten Wahlgang mit 49 Stimmen zum IOC-Präsident gewählt wurde, war seine erste Reaktion?
Uff.
Vielleicht war es ein Ausdruck der Erleichterung, weil Thomas Bach erst im zweiten Wahlgang erfolgreich gewesen war. 5 weitere Kandidaten waren gegen den deutschen Juristen angetreten. Bach hatte das Ziel, dieses höchste Amt im Sport zu bekleiden, lange vorbereitet und war unterstützt worden durch den kuwaitischen Scheich und Multifunktionär Ahmad al-Sabah. 8 Jahre sieht die Olympische Charta für die erste Amtszeit vor, die dann nochmal für 4 Jahre verlängert werden kann.
I'm ready to run for a second term as IOC president,
verkündete Bach auf der ersten wegen der Corona-Pandemie digital durchgeführten IOC-Session im vergangenen Juli. Daran, dass der 67-Jährige für weitere 4 Jahre an der Spitze des neben der FIFA mächtigsten Sportweltverbandes regieren wird, besteht kein Zweifel. Es gibt keinen Gegenkandidaten für den ehemaligen Fechter und FDP-Politiker bei der Wahl, die auf der Tagesordnung der 137. IOC-Sitzung am Mittwoch in Athen steht. Al-Sabah wird dieses Mal nicht mitstimmen. Als die Schweizer Justiz das Mitglied der kuwaitischen Königsfamilie im Herbst 2018 wegen Urkundenfälschung anklagte, suspendierte er sich selbst. Auch andere einstige Topfunktionäre im IOC-Kosmos und ehemals enge Gefährten von Bach mussten die olympische Bühne bereits verlassen, wie der Senegalese Lamine Diack, der Ire Pettiki oder der Brasilianer Carlos Arthur Nussmann. Korruption, Geldwäsche, Ticketskandale, die Liste der Vergehen ist lang. Was lässt sich also sagen über die ersten 8 Jahre von Thomas Bach als IOC-Präsident? Sein Anspruch bei Amtsantritt war hoch.
Mehr Nachhaltigkeit und mehr Vielfalt bei Olympischen Spielen, die Glaubwürdigkeit und die Integrität der Sportorganisationen und der sportlichen Wettbewerbe, der Ermutigung der Mitglieder, mehr an den Entscheidungen des IOC mitzuwirken.
Die Reformagenda 2020, einstimmig 2014 in Monaco beschlossen, sollte dem Gigantismus, der Naturzerstörung, der Kostenexplosion entgegenwirken. Doch die seither ausgetragenen Spiele in Rio und Pyeongchang und auch die Spiele in Tokio und Peking sind keine bescheideneren, umweltfreundlicheren oder kostengünstigeren Sportgroßveranstaltungen. Jedes Mal werden neue Rekordsummen erreicht. Auch wegen der ausufernden Kosten sank das Interesse an der Austragung. Bewerber zogen sich reihenweise zurück. Die Bevölkerungen in demokratischen Ländern votierten gegen Olympia in ihren Ländern. Im Verfahren für die Winterspiele 2022 blieben nur das kasachische Almaty und Peking übrig.
Beijing!
Nach diesem Verfahren nagelte das IOC die Bewerber für die Sommerspiele 2024, Paris und Los Angeles, lieber gleich beide fest. Paris für 2024 und L.A. für 2028. Sicher ist sicher. Inzwischen gibt es wieder mehr Interessenten. Das Auswahlverfahren ist geändert. Transparenter ist es nicht geworden. So jedenfalls ist der bisherige Eindruck, der sich auch durch die Entwicklungen rund um das Bewerbungsvorhaben von Rhein-Ruhr für 2032 aufdrängt. Als größter Schatten in Bachs Amtszeit steht der vielen Beobachtern zu lasche Umgang mit Dopingsünder Russland. Das staatliche Dopingsystem wurde umfassend belegt im McLaren-Report und durch den Kronzeugen Grigori Rutschenkov, der als Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors den Betrug umgesetzt hatte. Und die Konsequenz? Nur die russischen Leichtathleten wurden seither ausgeschlossen, weil der Leichtathletik-Weltverband als einziger Fachverband so entschied. Alle anderen russischen Athletinnen und Athleten durften weiter starten, rund 300 in Rio, etwa 170 in Pyeongchang. Dort dann als olympische Athleten aus Russland, ohne Nationalsymbole, in neutraler Kleidung und ohne Flagge.
Es war eine Grundsatzentscheidung, die in weiten Teilen eben auch mitgetragen worden ist, die auch Kritik erfahren hat. Es ist eine Grundsatzentscheidung zugunsten der individuellen Gerechtigkeit gegenüber Athleten und dass man nicht Athleten bestraft, die an diesem System nicht beteiligt waren. Dass man hier nicht einfach mit der Sense drüber fährt, sondern dass jeder das Recht hat auf individuelle Gerechtigkeit.
Das System war demaskiert, aber nicht die einzelnen Sportlerinnen und Sportler. Das Vertuschungssystem hatte sie geschützt. Was bleibt, ist die Botschaft, dass unter IOC-Präsident Thomas Bach selbst bei einem aufgedeckten Dopingbetrug eine drastische Sanktion ausbleibt und Wettbewerbsverzerrungen in Kauf genommen werden. Die damalige IOC-Athletenvertreterin Claudia Bokel äußerte vor den Spielen 2016 in Rio Bedenken gegen die Russland-Entscheidung. Sie verwies darauf, dass sich eine überwältigende Mehrheit der AthletInnen für den Ausschluss Russlands ausgesprochen hätte. Bach widersprach im Deutschlandfunk-Sportgespräch.
Sie hat sich am Ende der Stimme enthalten, genau aus dem Grunde, dass nämlich es nicht die Meinung der Athleten gab, sondern dass die Athleten sehr gespalten waren in ihrer Auffassung.
Anders als viele Athletenvertreter zuvor ist Claudia Bokel seit Ablauf ihrer Amtszeit nicht mehr weiter im oder für das IOC tätig. Inzwischen haben sich weltweit unabhängige Athletenvertretungen gebildet, allen voran der Verein Athleten Deutschland mit professionellen Strukturen, eigenem Etat, eigenem Personal. Es werden die Finger in die Wunden gelegt. Zum Beispiel, wenn es um das Thema politische Meinungsäußerungen im olympischen Kontext geht, Regel 50 der Charta. Ein Jahr vor den Spielen in Peking ist es vor allem angesichts der Notlage der Uiguren noch auffallend still beim IOC. Ob da noch was kommt? Ende 2019 jedenfalls erklärte Thomas Bach zur Regel 50:
Die Verantwortung des IOC bezieht sich auf die Olympischen Spiele. Wir sind keine Weltregierung, die dafür Sorge tragen kann, dass ein souveränes Land Gesetze verabschiedet, bestimmte Standards einhält. Das ist die Aufgabe der Politik.
8 Jahre IOC-Präsident Thomas Bach. Jessica Sturmberg setzte die Akzente vor Bachs Wiederwahl am Mittwoch. Und damit geht Sport am Samstag zu Ende, aber nicht ohne noch einmal zum Fußball zu blicken. Bayern München gegen Borussia Dortmund. 69 Minuten sind gespielt. 2:2, 2 Tore auf Seiten der Bayern von Robert Lewandowski und 2 durch Erling Haaland.